Hi Diana, heute habe ich mal wieder eine Schriftstellerin eingeladen, Daniela Dröscher. Viele kennen sie vielleicht als Autorin der Romane Lügen über meine Mutter und zuletzt Junge Frau mit Katze. Und jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, Sprechen heißt es. Und in dem erzählt sie davon, wie lange es brauchte, bis sie ihre eigene Stimme fand. Nicht beim Schreiben, das auch. Aber worüber sie in diesem Essay vor allem nachdenkt, ist, warum ihr das Sprechen, das laute Aussprechen der eigenen Gedanken, lange so ungemein schwer fiel, dass sie verstummte. Und warum es sich erst jetzt in der Lebensmitte sicher und stimmig für sie anfühlt. Aber ich habe sie auch eingeladen, weil ich finde, dass sie darin einen wirklich guten und wichtigen Gedanken entwickelt, der auch gesellschaftlich relevant ist, nämlich, dass es beim Sprechen vor allem um eines geht, die Verbindung mit dem Gegenüber und nicht um das gute Performen oder Recht haben. Also hör mal rein, ich finde, es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Viel Spaß!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
der Schriftstellerin Daniela Dröscher. Wer ihre beiden Romane Lügen über meine Mutter und zuletzt Junge Frau mit Katze gelesen hat, weiß ein bisschen was über ihre Herkunft, die sie in diesen beiden Büchern literarisch verarbeitet hat. Dass sie im ländlichen rheinland-pfälzischen Hunsrück aufgewachsen ist, in einem Elternhaus, in dem die Kommunikation geprägt war von vielen verbalen Konflikten und ebenso konfliktschwangerem Schweigen. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie es ihr in der Lebensmitte gelang, einen eigenen neuen Zugang zum Sprechen zu finden. Willkommen, liebe Daniela.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Bei allen Stolpersteinen und inneren Kämpfen, die das Schreiben von Literatur ja durchaus auch beinhaltet, was unterscheidet das Schreiben fundamental vom Sprechen?
Also, wenn ich schreibe, bin ich zumindest in den meisten Momenten allein. Ich bin mit dem Blatt. Ich kann sehr genau überlegen, was lasse ich stehen. Ich kann zögern und zaudern und ja, im gesprochenen Wort treffe ich auf ein Gegenüber und das hat eine andere Zeitlichkeit, das hat einen anderen Rhythmus und ich kann das, was ich sage, ja auch nicht mehr durchstreichen oder zurücknehmen.
Ja, eine andere Zeitlichkeit, um nicht zu sagen Gleichzeitigkeit, ne? Also es ist sofort, es ist sofort da.
Mhm. Richtig, ja.
Und eben kein geschützter Prozess, wenn man so will, ne? Sondern man wagt sich ins Freie.
Ja, das ist eigentlich immer so eine kleine Mini-Arena, ne? Die wir betreten im Gespräch mit einem anderen Menschen.
Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn man dein neues Buch Sprechen liest, dann fällt ja auf, und deswegen passt das auch so gut in den Podcast, der sich mit der Lebensmitte beschäftigt, dass du das Finden der eigenen Sprechstimme, nenne ich es jetzt mal, chronologisch bis zur Lebensmitte erzählst, in der du dich jetzt befindest. Und du beginnst mit deinem Aufwachsen eben in diesem Elternhaus. Warum ist es wichtig, damit zu starten? Oder war es dir wichtig?
Ich frage ja immer sehr genau nach Prägungen, weil ich glaube, die haben wir mit im Gepäck, ob wir wollen oder nicht. Wir lernen am Modell, wie das in der Psychologie so schön heißt, ne? Also wir hören vielmehr auf das jetzt in diesem Zusammenhang. Wie spricht meine Mutter? Worüber spricht sie? Worüber spricht sie nicht? Ebenso der Vater, Geschwister, die Familie im weitesten Sinne. Und ich finde diese Prägungen immer wieder betrachtenswert, immer wieder auch aus einer anderen Perspektive nähere ich mich diesem Feld ja, weil ich glaube, sie sind sehr, sehr mächtig. So, und wir lernen erst Stück für Stück auch, ja, diese Muster, die wir mitbekommen, mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu überschreiben. Und deshalb dachte ich, beginne ich in der Kindheit dieser sehr prägenden Zeit.
Also man lernt, aha, das ist Kommunikation in dieser Zeit, ja?
Richtig.
Und was hat denn das Mädchen Daniela gelernt oder sagen wir beobachtet?
Das Mädchen, das Kind, hatte schon sehr früh eine große Verwirrung, glaube ich, im Hinblick auf Sprache und Sprechen. Und da gab es zum einen die hochdeutsch sprechende Mutter, meine Mutter, die immer sehr stark versucht hat, zugleich sich aber anzupassen an den rheinland-pfälzischen Dialekt. Das klang in meinen Ohren immer falsch. Also das habe ich gespürt als Kind. Das stimmt irgendwie nicht so ganz, was sie da versucht. Ja, und dann gab es natürlich die Streitereien zwischen meinen Eltern. Die habe ich immer noch im Ohr. Und genau, also das große, das Lebensthema meiner Mutter und dadurch auch zwangsläufig meines eine gewisse Zeit lang war eben ihr Übergewicht zu Beginn der Geschichte, ihr vermeintliches Übergewicht. Der Modus der Kritik, der war sehr präsent. Ne? Also der weibliche Körper, der nicht richtig ist und der permanent besprochen und beurteilt und beäugt wird. Das war sozusagen die thematische Setzung.
Das heißt, Sprache als etwas Verletzendes und was auch Macht ausübt.
Absolut. Also die Machtverhältnisse, die standen mir sehr früh sehr klar vor Augen. Und ich glaube, generell haben Kinder ein großes Unrechtsbewusstsein oder einen großen Sinn für Gerechtigkeit, um es positiv auszudrücken. Und sie verstehen sehr früh, wer ist denn hier der Aggressor und wer verteidigt sich nur. Also dafür hatte ich, glaube ich, Antennen, noch bevor ich eine Sprache dafür hatte.
So, dass man gleich spürt, okay, das ist ein gefährliches Terrain, da passe ich lieber auf. Ja, das war dann wahrscheinlich so eine Art Learning.
Absolut.
Wie man so schön neudeutsch sagt, furchtbares Wort eigentlich, gestrichen. Apropos Sprache. Du erzählst ja auch in Lügen über meine Mutter genau davon, also von diesen verbalen Angriffen, denen deine Mutter durch deinen Vater ausgesetzt war. Wie hat sie denn geantwortet?
Sie ist über die Jahre immer stiller geworden. Das könnte ich nachträglich beschreiben. Ich erinnere aber auch, dass sie wirklich versucht hat, sich zu wehren und sich zu verteidigen, weil sie selbst fand sich lange Zeit überhaupt nicht zu dick. Sie fand sich richtig und wunderbar. Vor allem hat sie mich aber beschützt. Also ich verbinde mit dem Sprechen oder der Sprache meiner Mutter zum einen eine große Sorgfalt. Also sie ist sehr genau mit Wörtern und sehr wachsam auch, wenn es darum geht, dass es vielleicht ein verletzendes Wort sein könnte. Aber ich erinnere mich auch, dass sie sich nicht nur, also nicht körperlich, sondern verbal vor mich gestellt hat und gesagt hat, okay, du magst an mir und meinem Körper herumkritisieren, das machst du aber jetzt nicht bei unserer Tochter, ne? Als es dann darum ging, bin ich vielleicht auch, werde, kann ich auch dick werden und muss ich mehr Sport machen und wie ist das mit dem Essen und so. Also dieses Schützende, dass das Sprechen, das mütterliche Sprechen haben kann, das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung.
Ah, okay, das ist ja echt nochmal interessant, weil das ist, glaube ich, was Frauen generell viel leichter fällt, dieses sich vor andere stellen im Unterschied zu sich selber verteidigen, ne? So.
Ja, ich fürchte, also davon erzähle ich auch in einem späteren Teil, dass ich immer recht beherzt Freundinnen oder Schulkameradinnen verteidigt habe oder auch versucht habe, meine Mutter zu verteidigen. Aber für mich selbst einzustehen, das hat eine ganze Weile gedauert und gebraucht.
Ja, das ist genau die Lebenserfahrung, die man dann wahrscheinlich in der Mitte erst konvertiert bekommt, ja, also das dann für sich selber auch mal zu tun. Du hast aber auch in dem Buch jetzt gesprochen über das sogenannte Fawning. Vielleicht können wir über den Begriff nochmal sprechen. Was ist das überhaupt und was vergeben wir uns eigentlich, wenn wir zu diesem Mittel greifen?
Ich habe das Fawning sehr spät entdeckt als Strategie. Also es gehört ja zu einer Reihe von Strategien, mit denen Menschen versuchen, einen Aggressor zu zähmen. Also es gibt das Freeze, ne? Dann gehe ich sozusagen, ich werde ganz starr und erstarre eigentlich. Dann gibt es das Flight, also ich versuche zu fliehen. Oder es gibt das Fight, das ist der Kampf. Und Fawning sagt, ich mache sozusagen große Rehaugen und versuche eigentlich durch eine Geste der Unterwerfung den Aggressor zu besänftigen. Ne? Das ist sozusagen, also ich bleibe, ich erstarre nicht, ich habe eine gewisse Handlungsfähigkeit, aber sie ist ja auf Unterwürfigkeit ausgelegt. Das Fawning ist eine durchaus gefährliche Strategie. Ich habe diese Strategie auch an meiner Mutter beobachten können oder müssen, mit der ist sie nicht weit gekommen, weil genau diese Strategie letztendlich den Aggressor nur bestärkt in seiner Überlegenheit oder in seinem Allmachtsgefühl, glaube ich inzwischen.
Ja, interessanterweise ja auch was man dann, da kommen wir ja nachher auch noch dazu, zu diesem politischen Aspekt von Sprache, was ja auch in der Politik nicht funktioniert. Ne? Also so dieses Appeasement, was man irgendwie kannte. Wir besänftigen den Tiger und wie Churchill so schön sagte, mit dem Kopf im Maul des Tigers lässt es sich schwer verhandeln. Das ist so ein bisschen das, was auch gesellschaftlich daran ablesbar ist, würde ich mal sagen.
Absolut.
Im Hunsrück, darüber schreibst du auch, das ist dann so ein bisschen der nächste Abschnitt, wenn du so willst, wird Dialekt gesprochen. Du hast schon gesagt, deine Mutter hat auch versucht, den zu imitieren. Also das ist ja auch eine völlig nachvollziehbare Form übrigens von dazugehören wollen oder sich anpassen wollen, um Gehör zu finden. Welche Rolle hat es aber so für dich gespielt? Also dieser Dialekt und welche Erkenntnis hat dann eben das junge Mädchen oder die junge Frau aus der Macht des Dialektes gezogen?
Ich wollte, wie so viele Kinder, ich wollte genauso sprechen wie alle anderen. Ich wollte dazugehören und habe mir diesen Dialekt dann auch Stück für Stück beigebracht, abgeschaut und bin sozusagen auch in die Imitation gegangen. Dadurch, dass ich das sehr früh versucht habe, ist das, glaube ich, bei mir nicht ganz so verunglückt wie bei meiner Mutter, obwohl das tut ihr jetzt ein bisschen Unrecht, aber es klang halt eben in meinen Ohren immer falsch. Genau, ich wollte dazugehören und ich hatte auch sehr früh im Ohr, dass man schon durchaus abschätzig irgendwie beäugt wurde, weil Hochdeutsch eben als etwas Besseres sein wollen, ne? Galt. Mhm. So, das stand irgendwie unter Verdacht. Und ja, also Zugehörigkeit ist, glaube ich, das Entscheidende. Später wollte ich ihn dann wieder loswerden, weil mir das dann irgendwie doch nicht mehr gefiel. Ist interessant. Also ich habe ihn mir erst mühevoll angeeignet und dann mühevoll oder, naja, auf jeden Fall nicht ganz mühelos wieder abgelegt, sehr bewusst. Das ist wirklich interessant im Nachhinein. Also wozu, welche Sprachakrobatik man bereit ist zu unternehmen, nur um irgendwie mit der eigenen Identität im Reinen zu sein. Das ist wirklich phänomenal.
Plus, was ich auch interessant fand, ist ja die Tatsache, dass natürlich im Dialekt manches auch im Ton falsch verstanden wird. Also das ist dann irgendwie nur so ein Spruch, ja. Und bei dem anderen kommt es total einfach anders an. Ich meine, ein Grundproblem der Kommunikation im Übrigen, aber mit Dialekt nochmal eine besondere Note, ne? Weil dann es so Redensarten gibt, wo man denkt, huch, was ist denn jetzt los? Und eigentlich ist es nur nett gemeint. Also das fand ich auch nochmal so dieser Ton. Ich meine, das ist auch so eine Binsenweisheit, aber dass der Ton die Musik macht, aber es ist bei Dialekt eben nochmal ein bisschen trickier. Ich glaube, das erkennen viele. Mhm. Wir haben schon jetzt über die familiäre Herkunft gesprochen und wie sie dich geprägt hat. Du hast erzählst in dem Buch, wie du sozusagen als Schülerin verstummt bist, so zugehört, beobachtet oder auch als Tochter, wenn du nicht gerade gestritten hast mit deinem Vater. Wie ist das dann als Studentin gewesen? Weil ich finde, das ist auch nochmal eine andere Arena, ja, dieses angeblich gelehrtere Publikum. Wie war das für dich?
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube, das ganze Grundstudium hindurch habe ich nahezu in allen Seminaren, in allen Fächern geschwiegen. Ich hatte Germanistik als Hauptfach, Anglistik und Philosophie als Nebenfächer und war wirklich so überfordert und schwer beeindruckt von der geballten Gelehrtheit, die mich an der Universität empfangen hat. Und auf einmal sprachen alle Hochdeutsch. Teilweise waren die Menschen genau aus großen Städten, die umwehte etwas Mondänes. Und ich ich war dieses Landei und wollte auf gar keinen Fall dieses Landei sein und habe mich total geärgert darüber, dass ich das bin und habe immer sehr aufmerksam zugehört. Ich habe immer alles gelesen. Ich hatte einen klatschvollen Stundenplan und war wirklich ambitioniert und engagiert, aber ich habe keine Silbe gesagt im Seminar. Und ich erinnere mich an einen Germanistikprofessor, der mich dann immer so auffordernd anschaute, weil er, glaube ich, verstanden hat, da hört jemand ganz aufmerksam zu und hat vielleicht eventuell etwas beizutragen. Und ich habe es aber nicht geschafft, mich zu Wort zu melden. Und ich erinnere mich wirklich an diesen körperlichen Stopp, den ich gespürt habe, als hätte ich einen Stein auf der Zunge. Und ich hatte auch Angst zu erröten. Und also der Körper, der ja sichtbar wird, sobald ich spreche, ne? Also das Sprechen ist ein sehr viel körperlicherer Vorgang als das Schreiben. Ich glaube, der war mir tatsächlich im Weg. Also ich hatte offensichtlich auch Body Trouble, ohne es richtig zu verstehen, dass ich den hatte.
Du hast ja neben den erwähnten Romanen auch über deine Herkunft geschrieben, und zwar was die Klasse betrifft. Also jetzt nicht so sehr, wie war es mit den Eltern, sondern aus welcher Klasse komme ich eigentlich? Zeige deine Klasse, heißt das Memoir. Auch toll zu lesen übrigens, kommt natürlich in die Shownotes. Inwiefern war das Schreiben dieses Memoirs denn da auch so ein wichtiger Meilenstein in der Findung deiner eigenen Sprechsprache?
Ich kann es gar nicht hoch genug schätzen, dieses Buch im Nachhinein. Also 17 habe ich angefangen. Ich hatte nur 9 Monate Zeit. Und dieser Text, der hat mir wirklich sämtliche Steine von sämtlichen Zungen gelöst, weil ich im Schreiben erst einmal verstanden habe, okay, woher kommt denn diese Schüchternheit und woher kommt dieses Gefühl der Scham und der Beschämung? Also wie aufregend und erzürnend und erhellend ist das bitte, mich auf diese soziologische Couch zu legen und mich als Symptom und Produkt von Gesellschaft, also dieser westdeutschen Gesellschaft zu verstehen und all das zu entziffern. Und ja, die Erkenntnisse, die ich im Schreiben gewonnen habe, die schienen mir extrem wichtig und mitteilenswert. Und ich glaube, das Thema war so groß und so wichtig, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich über meinen Schatten springen und jetzt setze ich mich auf diese Podien und jetzt trete ich vors Mikrofon und spreche darüber, weil das irgendwie andere hören müssen. Und das finde ich immer noch einen interessanten Aspekt, dass sozusagen wann immer die Liebe zu etwas größer ist als die Scham oder die notwendige, gefühlte Notwendigkeit, etwas zu sagen, die kann die Scham oder die Schüchternheit wegblasen. Ne? Es ist wie die Naturgewalt, kommt es mir vor im Nachhinein, weil die Form dann an der Stelle gar nicht mehr das Entscheidende ist. Im Prinzip ist es ja eine Angst vor der Form, ne? Also in der Sprache, in der Eloquenz nicht bestehen zu können, das, den akademischen Habitus nicht hinreichend zu beherrschen. Das sind ja Formfragen. Und wenn wir aber von unseren Inhalten her denken oder von dem, was uns auf der Seele brennt, wie man das im Volksmund sagt, dann kann es totale Kraft entfalten. Das würde ich auch allen zurufen wollen, die irgendwie Scheu haben oder zögern, weil sie denken, ihr Sprechen, ihre Sprechweise ist nicht legitim oder nicht gut genug.
Ja, also dazu gibt es so viel zu sagen. Die ganze Zeit rattert es in meinem Kopf, was man da sozusagen noch an Nebensträngen alles aufmachen könnte. Ich komme dazu nachher auch unbedingt noch, nämlich zu diesem, was es bedeutet, wenn ich es nicht tue. Ja, also wenn ich denke, ja, nee, also bevor ich mich jetzt hier irgendwie entblöße, schweige ich lieber. Also was das dann eben auch ja letztendlich im Grunde gesellschaftlich auch verfolgen hat. Was ich daran ganz spannend finde, das hast du vorhin so im Nebensatz erwähnt, dass das ja auch rückwärts dann funktioniert. Also du kommst dann wieder in deinen Ort und redest plötzlich von Baudelaire. Ja. Und was ist dann da passiert? Also, ne, es gibt ja so dieses in der Psychologie, dieses Überrundungsverbot oder Gebot, ich weiß es nicht genau. Man darf nicht, also darf in Anführungsstrichen natürlich, aber dieses Gefühl von, ich darf meine Eltern nicht überrunden. Ich darf nicht aufsteigen. Da ist ganz viel Scham auch mit drin, ne? Zurückzukehren dann als die Gebildete, die Studierte. Du hast ja gesagt, ne, die dann halt nicht Dialekt gesprochen haben, waren auch schon wieder verdächtig, weil das waren ja die Großkopferten, ja? Wie hast du das erlebt dann, dieses Zurückkommen als die studierte Germanistin?
Ja. Also erst einmal muss ich gestehen, ich kannte das also Verbot vermutlich, ne? Ich kannte es nicht. Das ist ja eine sehr, also ich habe sofort ein Bild und das scheint mir eine sehr präzise Formulierung. Und mit Bourdieu im Gepäck habe ich mir eben meine Herkunft und meine Familie angeschaut und sie entziffert und habe dadurch erst verstanden, wie komplex dieses Gefühl des Verrats ist. Ich glaube, Verrat ist das entscheidende Wort. Wir haben es ja da bei allem, was mit Aufstieg zu tun hat, mit einem Paradox zu tun. Der Soziologe Alanine Elmar-Falani fasst das so schön. Er sagt, das Paradox heißt, zum einen besteht darin, dass Eltern zum einen sagen und sich wünschen, oh, die Kinder sollen es einmal besser haben. Und zum anderen gibt es aber diesen ganz, ganz elementaren Wunsch, du sollst so bleiben wie wir. Das geht natürlich nicht, ne? Also durch einen akademischen Weg, den ich ja dann auch ausgiebig beschritten habe, ändern sich die Bezüge, die Sprache ändert sich, die Lebenswelt, die Lebensformen, alles ändert sich. Und ich glaube, ich habe wirklich lange Zeit versucht, in Verbindung zu bleiben. Dann habe ich einmal die Pause-Taste gedrückt und habe auch versucht, Distanz zwischen mich und meiner Herkunft zu bringen. Ich habe sie verschwiegen, verleugnet und letztendlich habe ich sie dann umarmt und betrachtet und analysiert und integriert, könnte man vielleicht sagen. Dieses Gefühl des Verrats, das habe ich nicht mehr. Das hat mir, glaube ich, die Lebensmitte tatsächlich geschenkt. Es ist irgendwie so alles sortiert an seinem Ort. Was mir aber geblieben ist, als dringender Wunsch, als Bedürfnis und vielleicht auch als Vermächtnis dieser Herkunft, ist der Versuch, in Verbindung zu bleiben. Das ist tatsächlich das, was ich sehr dringend möchte. Und das ist irgendwie auch meine Aufgabe, glaube ich.
Ja, was ich zum einen daraus höre, ist, dass dieses Sortiertsein nichts ist, was einfach geschehen ist, sondern was du getan hast. Also eine Arbeit, die man tut, bis man dann da ist in der Lebensmitte, zu sagen, so jetzt habe ich die Synthese hingekriegt aus diesen beiden Orten in mir.
Ja.
Und dieses in Verbindung bleiben ist ja auch ein Versuch oder zieht den Versuch nach sich so auszudrücken, dass man verstanden wird.
Ja, das hat sehr viel mit Sprache und Sprechen zu tun. Ja.
Und das ist der Punkt, dieser Nebenstrang, den ich vorhin im Kopf hatte, nämlich dieses, inwieweit kann dann eben diese super präzise Sprache auch ein ausgrenzendes Momentum haben, ja? Also wenn ich jetzt mich super genau ausdrücke und gendere und so weiter, was wir alle wollen, die wir integrieren, sprechen wollen, aber dass dann eben auch beim Gegenüber, wenn es sich nicht so eloquent fühlt, das Gefühl entsteht, ich kann's hier im Grunde nur noch falsch machen, dann entsteht diese Verbindung eben nicht, ne? Mhm.
Ja, und dadurch, dass ich diesen Zwischenraum sehr beherzt bewohne, also diesen zwischen Herkunftswelt und Ankunftswelt, das hat Konsequenzen für mein Sprechen. Und ich glaube, ich versuche so zu sprechen und so zu schreiben, dass ich zwischen diesen Welten selbst hin und her reisen kann, dass Querverbindungen entsteht, dass Kommunikation entsteht. Ich glaube, es ist ein sehr integrierendes Sprechen, das aber sehr bei mir selbst ist. Also ich bin sozusagen, ich glaube, dadurch, dass ich es geschafft habe, diesen Zwischenraum wirklich als Raum anzuerkennen und zu erkunden und auch zu behaupten und nicht mehr denke, ich muss jetzt das eine oder das andere sein, so wie ich als Pubertierende noch dachte, ich muss jetzt entweder Dialekt sprechen oder ich muss Hochdeutsch sprechen. Es ist absolut unmöglich, in beiden Sprachen ein Zuhause zu empfinden. Dadurch, dass ich diesen Raum behaupte und pflege und liebe, das hat sehr viel mit Liebe auch zu tun, dadurch kann es, glaube ich, eine Kraft auch haben, weil ich gar nicht mit den anderen beschäftigt sein muss, sondern also damit, dass sich irgendjemand versteht oder nicht versteht, sondern ich versuche so zu sprechen, wie ich sprechen möchte. Das hat mir eine große Autonomie auch geschenkt.
Ja, plus der Aspekt, den du gerade sagtest, dass eben Sprechen Verbindung sein soll für dich und nichts Performatives hat, ja. Also ich muss da vor niemandem das Zirkuspferdchen sein, sondern ich sage, ich darf mich äußern und ich darf mich zeigen, das ist es ja eigentlich. Ich darf mich zeigen in dem, was ich denke, und selbst wenn es nicht perfekt ist, darum geht's im Grunde gar nicht, ne? Weil das ja einen völlig neuen Raum aufmacht. Wenn ich nicht denke, ich muss jetzt gedreht daherkommen oder besonders schlau oder ich muss meinen Punkt machen, sondern ich muss in Verbindung bleiben, ist ja auch gesellschaftlich eine ganz andere Nummer, wenn wir so miteinander reden, ne?
Ja, vor allem, weil es den Vektor des Sprechens ändert, weil ich nicht vor einem imaginären Gerichtshof oder Tribunal oder einem legitimen Über-Ich oder so, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ne? Aber ich versuche niemanden zu beeindrucken, ich muss vor niemandem bestehen, ich muss nichts erfüllen, weil all das, was ich jetzt aufzähle, hat eigentlich immer noch etwas von Prüfung oder von geprüft werden oder bestehen müssen oder so. Diese Ebene, das war wirklich, die wegzubekommen aus meinem Schreiben und Sprechen, mein Gott, war das eine Arbeit. Also im Nachhinein denke ich so, hätte mir das jemand prophezeit, damals, als ich beschlossen habe, Schriftstellerin zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das so hätte in Kauf nehmen wollen, weil es wirklich anstrengend war. Kann ich nicht anders beschreiben. Seit geraumer Zeit ist das aber weg. Diese Angst, nicht bestehen zu können oder dieser Wunsch, irgendjemanden beeindrucken zu wollen. Es ist ein Sprechen, das sehr und Schreiben, das sehr in Verbindung ist mit meinem eigenen Körper und mit den Dingen, die ich wahrnehme und sehe und die ich für erzählens- und schreibenswert halte. Ne? Es ist ein ganz anderer Fokus.
Dieses sich hinauswagen mit dem, woher man kommt, wie es zu Hause war, ist ja auch eine Form des in Verbindung gehens mit anderen, denen es vielleicht genauso geht, ne? Was du vorhin so sagtest, dass das was sehr...
Bevor es weitergeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Zurzeit läuft die Kampagne Gut älter werden beginnt heute, der Brigitte Academy. Das heißt, -20% auf alle Academy-Kurse plus ein kostenloses Longevity-Brigitte-Dossier als PDF. Und für Meno an mich Hörerinnen gibt es noch ein Extra, nämlich den Code MENO-LONGEVITY und damit sogar 22% Rabatt, aber nur diesen Monat, also bis zum 31. Mai 2026. Und jetzt zurück zur Folge.
Ermächtigendes hat auch für andere oder haben kann, wenn man sich in so einem Text dann wiederfindet oder im Gesagten wiederfindet?
Also es gibt einen Satz, den soll ich einmal gesagt oder geschrieben haben. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, aber Dilek Güngör zitiert ihn oft. Sie sagt, du hast einmal gesagt, Ich sage nur ich, damit andere ich sagen.
Ja.
Also das ist ihr irgendwie geblieben als Selbstbeobachtung. Und ich glaube, das trifft schon sehr einen Punkt. Ich war gerade in China zu Gast mit der Übersetzung meines Buches Lügen über meine Mutter. Und da stehen dann 18-, 19-, 20-jährige chinesische LeserInnen vor mir und fragen mit großen Augen, woher kennst du meine Geschichte? Wie kann das sein, dass du am anderen Ende der Welt lebst und so genau von diesen Machtdynamiken erzählen kannst? Ich habe mich so gesehen, ich habe mich wiedergefunden, es hat mich erzürnt, ermächtigt. Und das sind Momente, die machen mich so unglaublich glücklich und die zeigen mir, dass das richtig ist, was ich tue und wie ich schreibe.
Ja, und das ist, glaube ich, auch was für jeder Mann und jede Frau wichtig ist, nämlich dieses Gefühl von, das normale Leben, was mir so unscheinbar vorkommt, enthält alle großen universellen Fragen.
Ja.
Und es ist total legitim, davon zu erzählen, wenn nicht sogar nötig, damit wir uns gehört fühlen gegenseitig, ne? Also das war im Endeffekt genau meine Frage. Mhm. Die hatte auch noch einen anderen Aspekt, nämlich den, dass, glaube ich, viele, also so ging es mir beim Lesen deines Buches, Lügen über meine Mutter, dass ich dachte, au, Backe, Wahnsinn. Was sagen denn die Eltern dazu? Ja, also nicht darf sie das, sondern wow, sie traut sich das. Also all diese Dinge zu sagen, die einem natürlich auch im eigenen Elternhaus auffallen. Jetzt nicht genau das, aber du weißt, was ich meine. Jeder hat ja diese Sachen, die man eigentlich gerne mal verarbeiten würde und wo man denkt, oh, darf ich das? Mhm. Und wie war das für dich? Also jetzt mal unabhängig von diesem, bin ich nach außen hin performativ gut unterwegs? Wie war diese Loslösung von zu Hause, sodass du dich trauen konntest, diese Dinge auszusprechen nach außen?
Ich glaube, ich musste ein gutes Stück weit älter werden. Also ich hatte diesen Text natürlich schon als junge Frau eigentlich vor mir auf dem Tisch. Und ich wusste, das ist das Buch, dieses Buch werde ich schreiben müssen, früher oder später. Vielleicht musste ich selbst erst Mutter werden. Vielleicht musste ich mich meiner Lebensmitte nähern. Ich müsste jetzt gerade rechnen. 22 ist das Buch erschienen. 77 bin ich geboren. Na, da war ich schon fast in der Lebensmitte, ne? Also ich,
meiner Lesart schon.
Genau. Und ich glaube, es hat schon gedauert, bis ich mir dieses Recht zugestanden habe. Und ich konnte es mir vor allem deshalb zugestehen, weil ich im Schreiben gemerkt habe, dass hier, was ich zu erzählen habe, ist so viel größer. Es ist so viel größer als ich, als meine Familie. Ich rühre hier im Schreiben an eine ganz, ganz mächtige, gewaltsame Struktur, die aber nahezu unsichtbar ist und die kaum erzählt ist, weil ich habe dann zurückgedacht und ich dachte, es gibt keinen Haushalt, der meiner Kindheit in dem keine Kalorientabelle oder Diät oder was, Diätbücher oder Frauenmagazine oder was auch immer, in dem diese Diäthölle nicht irgendwie omnipräsent gewesen wäre. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich schreibe diese Geschichte für, vielleicht nicht im Namen, aber für sehr viele andere Frauen und Mütter. Und das hat es irgendwie leichter gemacht. Ja.
Gut, ich frage jetzt mal nicht genau nach.
Doch.
Inwiefern das für deine Eltern.
Das kannst du fragen.
Okay, ich frag mal. Also wie war das für deine Eltern?
Meine Mutter, die war tatsächlich sehr geschockt, als sie das Buch gelesen hat, aber nicht so sehr, weil sie so vorkommt, wie sie vorkommt, sondern weil sie da erst verstanden hat, was dieses kleine Kind und das Mädchen alles mitbekommen hat. Also was sie alles gehört hat. Eben auch an Streit, an Auseinandersetzung, an Konflikt. Und konnte das gar nicht fassen. Ich glaube, man sagt so, Kinder bekommen immer mindestens das Doppelte mit von dem, was man denkt, was sie mitbekommen. Also für alle Eltern, die zuhören. Kinder sind die haben dieses Detektivische an sich. Mein Vater war natürlich überhaupt nicht einverstanden. Er hat das auch bis heute nicht gelesen, das Buch. Wir reden wieder miteinander. Wir haben zwischenzeitlich.
Interessant. Gar nicht gelesen?
Nein.
Bist du sicher?
Nicht. Ja. Ja, ich habe keinen Grund, an seiner Aussage zu zweifeln. Nein. Also ich scherze dann auch immer und sage, musst du auch nicht, du weißt ja, was drinsteht. Das ist natürlich, ist ein blöder Witz, aber also ich verstehe das auch. Das muss er auch nicht. Also er findet es schrecklich, aber er hat es nicht gelesen.
Okay, genau. Spannend,
Widersprüche. Das war aber auch klar. In den Kampf bin ich ja mit offenem Visier gegangen, weil ich dachte, das musst du jetzt aber durch. bewusst ist, dass ich diese Geschichte irgendwann erzählen muss, weil jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin hat diese eine sehr, sehr prägende Geschichte, die früher oder später erzählt wird. Das glaube ich tatsächlich.
Ja, davon kann ich ein Lied singen, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Ich glaube, was ganz viele Frauen oder überhaupt alle Menschen in der Lebensmitte kennen, ist eben auch diese Erkenntnis, du hast es ja auch geschrieben, du hast Kontakt gehabt, Kontakt abgebrochen mit deinem Vater. Also das, dieses Hin und Her, und heute sagst du sowas wie, da mache ich dann einen Witz, ja? Also irgendwas ist da ja passiert an, ich lasse ihn sein, wie er ist, was, glaube ich, viele kennen. Wie ist das möglich geworden?
Ich glaube, nur durch die ganz, ganz tätige, professionelle Hilfe vieler, vieler, vieler Menschen. Also meiner langjährigen Therapeutin, ich hatte Coaches. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit Heilung tatsächlich, ne? Weil, und auch mit Verzeihen und mit Gelassenheit. Und ich musste an einer bestimmten Stelle tatsächlich den Frieden mit mir machen und akzeptieren und begreifen, dass wir niemals einer Meinung sein werden, was die Bewertung und Betrachtung unserer gemeinsamen familiären Vergangenheit betrifft. Also er wird niemals das sehen, was ich sehe, und das ist so. Also dieser Wunsch nach Gerechtigkeit oder dieser Wunsch, einmal ja eine Entschuldigung zu hören, gar nicht primär mir gegenüber, sondern natürlich vor allem meiner Mutter gegenüber, den musste ich irgendwann aufgeben, und das war schmerzvoll. Und ich dachte, naja, er kann sich ja gar nicht entschuldigen für etwas, wofür er kein Schuldbewusstsein hat, ist ja klar. Also es ist so, wie ich möchte von jemandem etwas aus der Handtasche, der hat das aber gar nicht in der Handtasche. Also es gibt es nicht. Und das Verzeihen und die Gerechtigkeit passiert an einem anderen Ort, wenn nicht im Leben oder zwischen Menschen. In meinem Fall passiert sie dann in der Literatur. So, also ich musste sozusagen all meinen Herzschmerz nehmen und den umziehen und ja, und versuchen, das literarisch zu bearbeiten, durchzuarbeiten, und dadurch, also auch das Buch und die Resonanz vor allem, die das Buch erfahren hat, die hat mir sehr viel Gelassenheit geschenkt, was sozusagen diese konkrete Auseinandersetzung betrifft. Also ich bin ja nach wie vor glühende und überzeugte Feministin, das werde ich immer sein, und Ungerechtigkeit ist etwas, was mich umtreibt und aufs Papier drängt und all das, aber diese konkrete Auseinandersetzung, in die muss ich nicht mehr gehen. Da ist alles gesagt auf eine Weise, da muss gar nichts mehr verhandelt werden. Und das ist natürlich, das schafft Raum und Luft und Energie für anderes. Ne?
Und das kann man auch, wenn man kein Buch veröffentlicht, ne? Also so dieses, das für sich zur Sprache bringen und eben auch damit den eigenen Schmerz anerkennen. Das ist ja auch der Punkt beim Schreiben und beim Veröffentlichen. Ne? Also das eine ist, kann der andere verzeihen, und das andere ist, sage ich trotzdem, es tat weh.
Ja, also niemand muss einen 400-seitigen Roman schreiben, um an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube, da ist tatsächlich dieses Alter, das einfach eine Distanz auch schafft zwischen, ja, dem jetzigen Ich und der Kindheit. Da ist das Alter so begrüßenswert, und es ist ja sowieso in vielerlei Hinsicht, aber es beschenkt einen tatsächlich.
Nicht in jeder, muss man wiederum auch sagen.
Nicht in jeder.
Dachte ich heute Morgen bei Gelenkschmerzen wieder, nicht in jeder, aber aber in mancher. Genau, aber so dieses, sich den Raum nehmen, das auszusprechen. Und ich meine, wir sprechen ja über das Sprechen, jetzt nicht nur über das Schreiben, sondern eben auch vor allen Dingen über die Sprache. Da ist ja eine Aggression bei euch zu Hause gewesen, darüber haben wir gesprochen, über die du sozusagen gelernt hast. Das kann Sprache sein. Wir sind ja umgeben im Moment von einer sehr aggressiven Sprache, und leider nicht nur Sprache, sondern von Aggressionen. Was wäre denn deine Idee, was gesellschaftlich in jedem unserer Kommunikationswege geschehen müsste, damit wir uns einander wieder annähern in friedlicherer Weise?
Ja, es ist eine große Frage, und trotzdem ist es, glaube ich, eine der wichtigen großen Fragen, weil Sprache nun mal das Medium unserer Kommunikation ist. Und ich glaube, wir müssen immer wieder einmal diese Metaebene aufmachen und uns fragen, wie wollen wir miteinander sprechen? Und ich glaube, allein diese Frage so zu formulieren, das öffnet schon einen Raum, weil die Debatten der letzten Jahre, da ging es vor allem um die richtige Benennung, um Hasssprache. Es ging darum, reden wir mit Rechten, reden wir nicht mit Rechten. So, und aber wenn ich sage, miteinander in Verbindung gehen, dann heißt es erst einmal, sich klarzumachen, dass wir wirklich sehr wenig klar hören von dem, was das Gegenüber mir sagt. Ich glaube, das anzuerkennen ist schon mal unglaublich wertvoll. Das sind so ganz gruselige Prozentzahlen. Ich habe es in einem Podcast jetzt am Wochenende erst nochmal nachgehört. Das sind 13%, die bei mir ankommen von dem, was ein Gegenüber mir sagt.
Weil ich schon auf die Keywords anspringe und meine eigenen Assoziationsketten dann loslaufen, ja?
Genau. Also mit Projektion, Erwartung, das Tempo. Wir sind super schnell. Also auch wenn man sich so Gespräche aus den 50ern anschaut, man sieht, was für eine Langsamkeit in diesen Interviews möglich ist. Also Schnelligkeit, das ist, glaube ich, also dass wir viel zu schnell sind im Sprechen, Hören, Urteilen, Schubladen. So, das wissen wir, glaube ich, alles. Aber das kann man ja bewusst trainieren. Man kann ja versuchen, langsamer und aufmerksamer zu sein. Das ist eine, und ich, das kann ich in jedes Gespräch, in das ich gehe, kann ich benutzen, um zu trainieren. Also wir werden üben, wir werden scheitern, es wird nicht funktionieren, wir werden uns auf die Nerven gehen. Aber ich glaube, es geht nur so, indem wir bewusst das Zuhören trainieren und auch diese Keywords, Buzzwords vielleicht entweder überhören, wenn sie uns entgegenschallen, und sie selbst vermeiden. Wir können, Sprache ist ja sehr beweglich und Sprache kann sehr präzise sein. Aber Präzision hat für mich vor allem damit zu tun, dass ich alltägliche, einfache Worte finde, um komplexe Zusammenhänge zu beschreiben. Und das ist nicht gleichbedeutend mit Populismus. Das wird sehr gern verwechselt. Populismus heißt, ich sage vorsätzlich die Unwahrheit. So, ich versuche es eigentlich, das ist eigentlich so dieser Rattenfänger-Moment, ne? In dem ich versuche, durch plakative Slogans hier meinen Punkt zu machen. Populär zu sprechen ist etwas ganz anderes.
Plus, ich finde, das ist mir jetzt fast ein bisschen untergegangen, dieses, was dir in dem Buch auch ganz wichtig ist, dieses, die Voreinstellung einzustellen oder anzunehmen, wenn ich in ein Gespräch gehe, ich werde mich auf alle Fälle für den anderen missverständlich ausdrücken. Plus, ich werde ihn sicher missverstehen. Ja. Praktisch ein Feiern des Missverständnisses, so habe ich das auch ein bisschen, oder ein Plädoyer des Annehmens für das Missverständnis, um es genau auszudrücken, weil es natürlich voraussetzt, dass wir die ganze Zeit auch erstmal Begriffe klären. Meinst du das überhaupt, was ich da höre?
Ja, das ändert die Vorzeichen. Das sind veränderte Vorzeichen, weil ich erst einmal nicht davon ausgehe, dass ich bruchlos verstanden werde und verstehe. Damit sind die Machtverhältnisse nicht ausgestrichen. Ne? Das soll Machtverhältnisse auch nicht ignorieren. Ich glaube trotzdem, dass es an entscheidenden Momenten und Stellen den Raum zwischen ich und du weiten kann. Also damit schleuse ich irgendwie eine Möglichkeit der Verwandlung und der Annäherung an, weil eben diese Automatismen nicht so schnell greifen. Ne? Im Volksmund sagt man so, ein Wort gibt das andere, ne? Im Streit. Ganz oft läuft ein Streit ja wirklich wie nach einem schlechten Skript ab. So, es ist immer schon klar, was der andere entgegnen wird. Die Vorwürfe sind uralt. Das sind ja dann auch so Adam- und Eva-Geschichten. Man weiß gar nicht mehr, wann hat das begonnen, dass man in diesen Rollen steckte. Jedes Paar kennt das, glaube ich, leider.
Ja, ich habe auch sofort Paar gedacht.
Ne, genau, das Paar. Und in diese Lücken zu gehen und den anderen wirklich nochmal neu zu sehen und das einzukalkulieren und einzurechnen, dass es eventuell anders gemeint sein könnte, das finde ich extrem befreiend.
Ja, und dann ist eben auch Verbindung möglich, ne? Auch eine gesellschaftliche Verbindung. Erzähl mir von deiner Welt, ist es dann eher, ne? Als du hast es nicht kapiert. So. Richtig. Oder ich habe es nicht kapiert, je nachdem. Aber es ist ja in der Politik zum Beispiel nochmal was anderes. Also ich glaube, jeder, der mal versucht hat, so zu reden, wie ihm die Schnauze gewachsen ist, Peer Steinbrück, name it, ja, der hat dann sehr schnell damit aufgehört. Da wird ja sehr strategisch gesprochen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen, / Frauen, weil an die richten wir uns jetzt hier, eben auch ein Grund ist zu sagen, nee, vielen Dank. Also das tue ich mir nicht an, in dieses Metier zu gehen. Aber es bedeutet eben auch, diesen Raum des zur Sprache kommens der eigenen Bedürfnisse und dessen, was man möchte, anderen zu überlassen.
Ne? Anderen zu überlassen und nicht in die Arena zu gehen. Das stimmt. Ich würde trotzdem nochmal versuchen, einen Unterschied zu machen zwischen reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, und einfach sprechen. Ich glaube, wenn man redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist, dann ist man nicht besonders sorgfältig in dem, was man sagt. Ich glaube, ich plädiere schon sehr für eine Sorgfalt in der Sprache. und gleichzeitig für eine Großzügigkeit. Also es kann dann trotzdem passieren, dass ich mich umständlich oder missverständlich oder radikal unverständlich ausdrücke und dann kann mich aber jemand darauf aufmerksam machen und dann setze ich nochmal neu an. So, die Frage, wem überlasse ich die Arena, wenn ich nicht in die Arena gehe, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube ja immer daran, dass diese Codes, die in den jeweiligen Arenen herrschen, also eben auch in der politischen, wir können die ja brechen, wir können die umgehen, wir können die neu interpretieren. Ich glaube zum Beispiel Robert Habeck war auch deshalb ja so ein Hoffnungsträger, weil er ganz anders gesprochen hat als alle anderen Politiker und Politikerinnen. Das hatte mit seiner Sprache zu tun.
Ja, aber deswegen ist er auch so angefeindet worden, weil er eben diese Machtverhältnisse hinterfragt hat, ne, die damit einhergingen mit dieser anderen Art von Sprache. Deswegen dieser ungeheure Widerspruch auch, ne, das muss man auch dazu sagen.
Aber wenn wir uns kurz vorstellen, wenn ein Robert Habeck nicht mehr in der Minderheit wäre, sondern wenn viel mehr Menschen in der Politik so sprechen würden, würden wir, glaube ich, nochmal anders an Inhalte rankommen. Und es wäre nicht so verstellt mit parteipolitischer Rhetorik, die ja nahezu ausschließlich performativ und repräsentativ funktioniert. Yeah. Das verkleistert und verstellt ja so viel. Und diese Gedankenspiele, die finde ich wichtig. Und das hat zu tun mit Mut und mit Beherztheit und auch mit Herkunft. Also wer vertritt in der Politik denn überhaupt welche Standpunkte? Und ich glaube zum Beispiel, es wäre extrem wichtig, sich auch darüber auszutauschen. Wie sieht das aus? Wer agiert in der Politik mit einer Herkunft, die vielleicht nicht so satt und so hochgebildet war? Wer weiß denn Bescheid über Menschen, die tagtäglich kämpfen müssen dafür, dass sie zu essen haben? Und
absolut, aber ich stelle bei mir fest, große Sympathie natürlich für die Art des Umgangs und der Sprache für Robert Habeck, von Inhalten mal ganz abgesehen, aber dass eben dieses Wohlwollen gegenüber vielleicht auch einem Misston, den jemand anschlägt, ich sag mal Friedrich Merz zum Beispiel, auch sehr gering ist. Ja,
das stimmt.
Also das beobachte ich bei mir, dass man dann sofort, beobachte übrigens auch mein Sohn, sozusagen in seinem Jahrgang, das ist dann sofort quasi ein Nazi. Ja, also das ist eben auch gefährlich in einer Gesellschaft, wenn auch die Gegenseite immer sofort in so einem Verdacht steht. Also das merke ich mir selber nur an, dass man da auch achtsam sein darf, glaube ich, ne? Beim Gegenüber.
Genau, also ich finde es viel wichtiger, dann in die Diskussion zu gehen und da wirklich in die Inhalte einzusteigen.
Genau, das meine ich. Ja.
Wir sind so sehr damit beschäftigt, zu diskutieren, wer hat Recht, aber auch, und ich finde, es ist fast noch radikaler, die Frage ist ganz häufig, wer hat was wie gesagt? Also wir sind eigentlich mit Formdebatten beschäftigt und das ist so seltsam, als Schriftstellerin zu sagen, wir sind zu sehr mit Formdebatten beschäftigt, weil mich natürlich als schreibende Person die Form extrem interessiert und ich weiß, sie ist nicht unabhängig vom Inhalt. Ich finde aber, teilweise kippt es mir zu sehr in Formdebatten und dadurch verschwinden die Inhalte und der Austausch findet nicht mehr statt, so weil das
überlagert
ist.
Und die Gemeinsamkeit,
richtig.
Ne? Und die Gemeinsamkeiten, die dann vielleicht doch da sind, obwohl man eigentlich denkt, sie sind nicht da.
Genau.
Das ist ja die demokratische Mitte dann, ne? Die man sich erhofft, dass sie noch da ist.
Oder der Kompromiss oder all das, was das in Verbindung gehen bereithält, wenn wir das wirklich wollen. Und das ist aber wirklich wie ein Notenschlüssel nahezu. Komponiere und spiele ich in Dur oder in Moll? So, was ist der Fokus? Will ich Recht haben? Will ich mich und mein Ansehen, meine Person, das, wofür ich stehe, will ich das mit einem Glorienschein umgeben oder zum Leuchten bringen? Oder gehe ich mit einem anderen in einen geteilten Raum? Also ist es ein territoriales Sprechen oder ist es ein Sprechen, das sich auf einen anderen zubewegt? Das sind kategorisch verschiedene Dinge. Und ich plädiere ja sehr stark für dieses eben nicht territoriale, sondern sozusagen für die Bewegung auf den anderen zu. Und das bedeutet auch Risiko. Das bedeutet auch vielleicht mit jemandem sprechen, der wirklich gar nichts Gutes im Sinn hat. Dann kann ich den Raum ja auch wieder verlassen, wenn ich es bemerke. Aber ich kann es versuchen.
Mir war es einfach so wichtig, dieses Politische nochmal aufzumachen, weil ja dieses Verstummen und Denken, ich kann nicht mitreden und meine Stimme zählt ja nicht und ich habe jetzt gar nicht so viel Ahnung von Geopolitik oder was immer es ist, ja, eben dazu führt, dass wir in diesen Räumen gar nicht sind, wenn wir uns das nicht trauen. Und ich glaube, es eben deswegen, dass das, was du geschrieben hast in diesem Buch, wirklich einen ganz großen politischen Aspekt auch hat, gerade für Frauen, sich sich zu äußern.
Absolut.
Sich zu trauen, sich zu äußern, nicht nur im Privaten, auch wichtig, natürlich, ja, zu sagen, dass ich möchte das so nicht oder ich möchte das oder ich wünsche mir das oder, aber eben auch im Politischen zu sagen, das wünsche ich mir und sich da zu zeigen. Deswegen, ja, war mir auch noch ein Anliegen, das nochmal zu betonen, dass es jetzt nicht nur um die persönliche Geschichte geht, sondern es ist ja ein Erzählen deiner Geschichte, die zu einer Haltung geführt hat, die im Grunde auch gesellschaftlich eine Chance ist.
Ja, und ich würde immer insbesondere Frauen dazu ermutigen wollen, sich klarzumachen, dass jede von uns etwas zu sagen hat, nicht immer zu allem, aber jede hat eine gewisse Expertise und gerade auch Erfahrungen und Erfahrungswissen war lange Zeit so ein unterschätztes Wissen. Mhm. Also jede hat etwas beizutragen und oftmals fehlen uns die Räume, aber wir können diese Räume miteinander und untereinander kreieren. Wir leben in einer Demokratie, in einer ja hart erkämpften Staatsform und wir haben nicht nur die Stimme, die uns berechtigt zu wählen. Auch das ist ein hart erkämpftes Recht und nicht selbstverständlich. Mhm. Aber diese Stimme zu gebrauchen, täglich, alltäglich und sei es, dass wir widersprechen, mitsprechen, überhaupt sprechen, also auch wenn wir nichts zu sagen haben, haben wir nichts zu sagen. Aber ich glaube, die Welt ist voll von, insbesondere von Frauen, die sich unterschätzen in dem, was sie zu sagen haben, in dem, was sie beizutragen haben. Und ich würde mir so wünschen, dass sich das ändert. Ich glaube, bei den Jüngeren, wenn ich mir die anschaue, dann habe ich Hoffnung. Die sind sehr viel schneller und selbstverständlicher und selbstbewusster.
Ja, aber das ist auch nicht zufällig passiert, ne? Also eine Frage, die mir die ganze Zeit, um den Kreis zu schließen, zu diesem persönlichen Anfang auf den Nägeln brennt. Du sagtest ja, damals lagen überall Diäten rum. Es war eine ständige Mahnung an die Frauen. Was dein Vater zu deiner Mutter gesagt hat, was vielleicht viele auf die eine oder andere Weise kennen, ja, wäre das heute noch so möglich?
Ich glaube, es wäre vielleicht möglich, aber es würde nicht so unbemerkt bleiben und vor allem nicht unwidersprochen.
Genau.
Das ist ja auch so entscheidend, ne? Also es gibt den Übertritt oder es gibt den Angriff. Und heute müssen Menschen damit rechnen, dass das zum einen bemerkt wird und dass sich ein Widerstand formiert. Und das ist der große Unterschied.
Und der Unterschied ist aber nicht einfach passiert, sondern der ist passiert, weil Frauen wie du davon erzählt haben.
Und so viele andere.
Ja, natürlich, ne? Aber ich will nur sagen, das ist der Kreis, der sich vom Politischen wieder ins Persönliche schließt. Ja. Wenn wir das tun, dann verändert sich eben auch was. Das ist ja das, was ich damit sagen will. Ja, also wenn wir einander davon erzählen, dann ist die Welt danach eine andere, in der zumindest bemerkt wird, oh, hier hat jemand aber massiv eine Grenze überschritten.
Ja.
Und das ist schon eine ganze Menge wert. Also ich danke dir, Daniela, dass wir das nochmal so ausführlich besprechen konnten. Wer jetzt denkt, das Buch hat bestimmt 800 Seiten, das schaffe ich nicht. Nein, es ist ein Essay, ein verständlicher Essay. Also wer jetzt gleich denkt, oh Gott, Essay kann ich nicht, ist irgendwie keine Ahnung. Nein, kann man gut lesen und sind, glaube ich, 120?
112.
112, genau, du weißt es ganz genau. Ich danke dir für deine Zeit und dass du uns nochmal hast teilhaben lassen an deinem Denken und Sprechen und wünsche mir, dass ihr da draußen, die ihr bis hierhin dabei geblieben seid, ganz viel Ermutigung mitgenommen habt, der eigenen Stimme zu vertrauen beim Sprechen. Und ja, danke dir sehr, Daniela. Ich grüße dich nach Berlin, wo du sitzt und danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung. Das war eine große Freude.
Wer möchte, der kann natürlich wie immer sehr, sehr gerne uns Feedback schreiben an podcast@brigitte.de. Feedback auf diese Folge oder was ihr euch wünscht in den nächsten Folgen. In der nächsten Woche ist Diana wieder dran. Und bis dahin viele Grüße aus der Lebensmitte und nochmal Tschüss nach Berlin.
Tschüss.